der Podcast.
Folge 218. Was reitet die Hannoveraner?
Hallihallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Hier live aus dem Äther des Podcastes. Aus Berlin mir zugeschaltet an den Erdbeeren der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann. Ja, ich habe mir heute Morgen gemütlich gemacht, weil es so schönes Wetter ist und weil ich Erdbeeren wirklich liebe. Also für mich könnte es immer Sommer sein, aber eben auch nicht immer Sommerloch, sonst haben wir nichts zu reden. Ja, hallo Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Ja, Tilman hat Erdbeeren, ich habe eine Käsestulle. Mein Frühstück hat noch nicht geschafft.
Ach, du hast die du hast die wirklich, die Käsestulle?
Ja, hier, das ist meine Käsestulle.
Ach, cool.
Also,
ja, dann ihr, guten Appetit.
Ja, ich esse nicht im Podcast, weil das Problem ist, du kannst das machen, ich habe aber keine Manieren. Aber wo Erdbeeren, wenn ich liebe ja auch Erdbeeren über alles, könnte mich da auch quasi, wie man so schön sagt, ich könnte mich da reinsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas sagt, aber wir sagen, ich könnte mich da reinsetzen. Aber auch nur Saison-Erdbeeren, oder?
Ja. Also es gibt
also ja... Diese Zuckerrüben, die es da im Winter gibt, also...
Nee, also und auch die Saison-Erdbeeren auch erst so ab Mitte Mai, weil vorher sind sie eben ja auch sehr sauer und hart.
Genau.
Und es gibt ja in Berlin diese... Also gibt es ja überall diese Kästen, wo man die kaufen kann, diese Erdbeer-aussehenden Kästen. Und in Berlin ist es ja schon immer dieses mit dem, also von Karls Erdbeerhof gewesen.
Ah ja.
Und die haben ja Berlin immer schon beliefert. Jetzt beliefert die irgendwie ganz Ostdeutschland und haben überall ja diese Vergnügungsparks, wo ich denke, ja, das will ich jetzt nicht machen. Also irgendwie Erdbeeren.
Naja, Moment.
Warst du schon mal auf so einem Erdbeerhof?
Ganz kurz, also bei uns ist Erdbeergummert. Das ist aber wirklich regional im Norden von Magdeburg, Gummert. Und Gummert, ich weiß nicht, wie die Kästen in Berlin aussehen, bei uns sind das übergroße Erdbeeren, wo Menschen drinstehen.
Die gibt es überall, die sind quasi, genau. Ich weiß nicht, ob die, irgendein Idiot hat mal vergessen, sich die zum Patent anzumelden und deswegen macht das jeder.
Ah ja, genau.
Aber das ist mit anderen Sachen nicht, also du wirst jetzt nicht Spargel kaufen können, irgendwie in so einer großen gelben Litfaßsäule, die also oben angespitzt ist.
Das
hat vielleicht
jetzt
andere
Gründe. Jetzt hast du es gesagt.
Ja.
Und ab nächster Saison gibt es das. Nee, Karls Erdbeerhof tatsächlich, meine Familie, ich bin ja das öfter an der Ostsee, dort örtlich auf der Halbinsel Zingst, oder der Zingst heißt das ja. Und auf dem Weg dahin bei Rövershagen ist Karls Erdbeerhof. Und wir sind da mindestens zweimal im Jahr. Und ich war da noch nie. Also die Kinder waren einmal mit den Großeltern, glaube ich. Ich war schon genervt vom Heidepark. Und da ist wenigstens was los.
Da ist was los. Da im Heidepark sind aber im Erdbeerhof sind halt Erdbeeren. Also so stell ich mir das vor, das ist natürlich Quatsch. Aber was ich auch nie gemacht habe und nie gern gemacht habe, ist, oh, da kannst du hingehen, selber pflücken, ist billiger und du darfst zwischendurch was essen. Ja, also das ist sozusagen, man ist da der Sklave von denen und sie sparen sich die Pflückkosten oder die Verkaufskosten.
Genau.
Also ja, wem es Spaß macht, aber ich kaufe die einfach und esse die so.
Genau.
Das jetzt, also zu, wie gesagt, es gibt in ganz Deutschland alle möglichen Erdbeerhöfe, aber Karls ist so ein bisschen...
Kriegen wir jetzt in Wernigerode, kriegen wir jetzt auch einen Karls Erdbeerhof.
Ja, und
alle flippen aus. Das ist so ein ähnlicher Hype, wie als Magdeburg endlich seinen Ikea kriegte. Wo ich dachte, das ist ein fucking Möbelhaus. Okay.
Ja,
egal. So, falls ihr jetzt eingeschaltet habt und denkt, hey, Moment, Politik-Podcast mit Augenzwinkern und die reden hier über Erdbeeren. Ja, liebe Hörenden, es ist nichts los. Gar nicht. Das Sommerloch wirft seine langen Schatten voraus. Wurde nicht mal, ich habe nicht mal was über, gegen, für, mit Friedrich Merz gelesen. Nix. Es passiert nichts.
Die Debatte von letzter Woche läuft ja noch, aber die machen wir jetzt nicht mehr auf.
Ja, darum.
Die Kanzlertauschdebatte.
Ja, das, nee. Also, wie sagte mein guter Freund Heiko Herford mal, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Also wenn das wirklich passiert, gut, wir müssen da, ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht wirklich mit dem Ampel ausgerechnet, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Lindner so blöd ist, seinen eigenen Ast abzusägen, aber insofern könnte es tatsächlich auch zu einem Kanzlertausch kommen. Aber also da halte ich es für wahrscheinlicher, dass die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Kiew stattfinden und Putin komplett auf Donbass verzichtet.
Ich finde, die sollten in Karls Erdbeerhof stattfinden und beide sollten erstmal ein bisschen was pflücken, sich ein bisschen anstrengen, weißt du, und dann
zusammen. Tillmann, du solltest Diplomat werden. Das ist eine hervorragende Idee. Schreib doch mal an die UNO.
Ja, aber das ist immer interessant, wenn das Auswärtige Amt so Staatsbesuche kriegt. Das war doch vor ein paar Jahren mit dem neuen englischen König der Fall. Was machen wir mit dem? Ah, der ist ja interessiert an Bio. Jetzt müssen wir irgendwie ganz geheim einen Biohof in Brandenburg suchen, der da und da musste ja extra noch eine Toilette für ihn überall hin mitgenommen werden. Also weil das, der durfte ja nicht einfach wie das Volk irgendwo anders auf Toilette gehen. Also das ist ein Riesen-Act und das musste geheim, oder der dann diesen Biohof hatte, musste sagen, ja, also ich verrate jetzt meinen ganzen, ich bin zwar aufgeregt wie Sau, aber ich werde jetzt nichts verraten. Oder erst ein paar Tage vorher, dann kommt die Presse und so weiter und interviewt den. Aber es ist immer interessant, was macht man mit den Leuten. Früher war es ja immer noch das Damenprogramm, das war ja noch verschärft, weil die Damen hatten ja eigentlich überhaupt nie irgendwas zu tun und da musste natürlich immer die Gattin des jeweiligen Gastgebers musste sich dann ausdenken lassen, was man mit denen macht und immer möglichst Sachen, wo die dann nickend vorbeigehen konnten und so, ach ja, interessant. Und heute macht man das auch mit den Männern, also mit den Staatschefs selber und so richtiges Damenprogramm. Weiß nicht, das wird es vielleicht noch geben, aber es ist nicht mehr so, es wird zumindest nicht mehr so genannt.
Was hat eigentlich Prinz Philipp immer? Ich habe zwar The Crown sehr intensiv geguckt, aber was hat Prinz Philipp gemacht?
Ja, der war beim Damenprogramm. Oder ich glaube, nee, also sozusagen der repräsentative Ehemann des repräsentativen Staatsoberhaupts, ich glaube, der macht da die Tour von ihr mit. Ich weiß es nicht genau.
Okay.
Ja. Oder man kommt eben gar nicht mit, weil zum Beispiel Joachim Sauer ist ja immer sehr selten mitgekommen. Nur da, wo es wirklich spannend war, irgendwelche...
Ja, aber der Mann hatte ja auch regelrecht Beruf.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, das darf man ja bitte immer nicht vergessen bei der ganzen Debatte, dass Angela Merkel... Ist dir eigentlich klar, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir sagen, Angela Merkel, das war noch eine? Oder wie wir auf der Bühne sagen, Angela Merkel, das war noch einer.
Ja, ob das so stimmt, ich meine, die war ja zum Schluss auch ziemlich, also überdrüssig, oder wir waren ihr überdrüssig und...
Ja, sie uns aber, also wir ihr aber auch.
Ja, stimmt.
Also,
so,
insofern.
Ich gehe jetzt und räche mich, indem ich in ein paar Jahren einfach ein ganz todlangweiliges Buch schreibe und euch alle einschläfere.
Naja, gut, man hätte es ja nicht lesen müssen.
Ja, stimmt.
Ja.
So, also jedenfalls...
hast du es eigentlich gelesen?
Natürlich nicht. Du, wenn, gut, mir, wenn Gott, jemand auf Gott die Idee gekommen wäre, mir das irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu schenken, dann wäre die Freundschaft damit auch beendet gewesen. Hat aber niemand gemacht.
Pass auf, mir ist gestern was passiert. Mein Lieblingspodcast ist ja der hier. Aber einen anderen, den ich höre, ist ja Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort. Und die sprachen gestern auch über Bücher. Und dass man ja bestimmte Sachen so im Deutschunterricht gelesen hat und dass man bestimmte Bücher wie zum Beispiel den Faust oder so, sollte man schon irgendwie auch gelesen haben. Und dann sagte Bielendorfer, aber ein Buch, das sollte man auf keinen Fall in der Schule lesen. Also das ist wirklich das Schlimmste und Langweiligste. Und ich sprach einen Buchtitel aus in der Pause, wo er nicht sprach, und er sprach dann im Podcast genau das gleiche Buch. Kannst du dir vorstellen, welche Bücher...
Also du meinst Literatur, also jetzt nicht...
Klassische Literatur, die im klassischen Deutschunterricht behandelt wird, wo alle der Meinung sind, das sollte niemand lesen.
Also es muss eins sein, was du auch in der Schule hattest.
Richtig. Was jeder in der Schule hatte.
Was jeder in der Schule hatte.
Das gehe ich mal von aus. Also es war in der DDR, war es im Kanon, und da wurde es natürlich nein. Aber offensichtlich wurde es in Gelsenkirchen auch.
Ich weiß nicht genau. Ich würde tatsächlich behaupten, es gibt kein Buch, das zuverlässig jeder immer liest. Wir zum Beispiel haben Faust nicht gelesen. Ich hatte nur Grundkurs im Deutsch und da gab es eben andere Dinge. Also auch das Abitur, also das schriftliche Abitur hat ja immer so Sternchenthemen, aber die wechseln ja auch jedes Jahr. Also ich bin mir sicher, es gibt nicht das eine Buch, was wirklich zwanghaft jeder gelesen hat. Aber ich tippe jetzt mal, warte mal, ich bin hier mal ganz verwegen. Also ja. Das Langweiligste, was ich gelesen habe, war von Günter Grass, Katz und Maus. Das meinst du wahrscheinlich nicht.
Nein, tatsächlich nicht.
Sondern was wirkt Älteres.
Klassisch
alt.
Also, wenn wir es jetzt literaturgeschichtlich einordnen, ist es irgendwo zwischen Romantik und Realismus.
Gerhard Hauptmann?
Nein, auch nicht. Noch ein bisschen früher.
Noch ein bisschen früher. du, jetzt bin ich echt ein bisschen...
Es ist Effi Briest, so.
Ja, okay. Und siehst du, das habe ich zum Beispiel auch nicht gelesen. Aber ja, meine Leute aus der Stufe im Leistungskurs, die haben das gelesen, ja.
Ja, genau. Und die haben wirklich so, und er sagt, ich finde, es gibt ein Buch, das auf keinen Fall gelesen werden sollte. Und ich so, Effi Briest. Und Bierendorfer, Effi Briest. Und da habe ich mich, bin gerade Auto gefahren, musste erstmal rechts ranfahren und mich ein bisschen freuen.
Ja, aber es gibt eine gute Lösung. Wenn man was richtig langweilig findet, dann muss man es erstens mal als Hörbuch hören. Und zweitens.
Gab es ja damals noch nicht.
Ja, also beziehungsweise doch, es gab so Schallplatten. Und zwar, ja, es gab einen.
Aber bei Effi Briest, dann wäre das ja eine ganze Schallplattensammlung gewesen.
Ja, das war so. Das kam im Radio und hinterher wurde es auf Schallplatte gepresst. Und es waren jeweils Renner. Und es gibt einen Vorleser, wie sagt man da, einen Leser halt.
Hörbuch. Das sind ja meistens Synchronsprecher,
genau. Der Gerd Westphal. Also der kann alles lesen, also konnte alles lesen und das war dann nicht mehr langweilig. Das empfehle ich. Also Gerd Westphal.
Effi Briest gelesen von Gerd.
Ja, ich habe gerade gecheckt, das gibt's auch von ihm natürlich. Wir machen heute einen Werbungspodcast, wo wir alles werben.
Du, alles gut, alles gut. Ich habe jetzt schon gedacht,
außer das Buch von Merkel, das bitte nicht kaufen.
Das liest ja Corinna Harfuch, die mochte ich ja bis zu dem Zeitpunkt.
Lebt die noch? Weil die müsste ja jetzt schon lange eingegangen sein.
Also ich vermute, sie liegt jetzt im Wachkoma, nachdem sie das ganze Buch lesen musste. Tatsächlich, haben wir über die Absetzung des MDR-Tatorts eigentlich schon geredet?
Na, angeblich ist es keine Absetzung, nur eine Pause von 3 Jahren. So.
Aber haben wir darüber schon geredet?
Nee.
Tatsächlich nicht, nee. Geht los, ja. Es geht jetzt wirklich los. Also ich finde das total krass. Also die werden sowohl den Dresden-Tatort als auch den Magdeburg-Polizeiruf. Es ist sehr schön, bloß mal so am Rande. Ich folge ja verschiedensten Filmkanälen auf YouTube und 2, 3 haben auch so News-Folgen. Und bei den Flips kann ich übrigens nur empfehlen, also einfach Flips, gebt bei YouTube Flips ein, Filmkanal. Die haben in ihrer letzten News-Folge tatsächlich berichtet, dass der MDR den Tatort und den Polizeiruf für 3 Jahre pausiert. Und das ist aber sehr schön, in so einem YouTube-Podcast, also in so einer YouTube-Sendung, den Namen seiner eigenen Stadt zu hören. Und zwar richtig.
War ja, das ist tatsächlich selten. Also
nein, aber es ist tatsächlich vorauseilender Gehorsam, weil wenn die AfD an die Macht kommt, also das Erste, was die machen, ist ja definitiv den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Können sie zwar nicht, also da passiert jetzt grundsätzlich erstmal nichts, weil das haben sie ja schon mal, Sachsen-Anhalt hat ja schon mal sozusagen einfach der Erhöhung nicht zugestimmt und hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, machen wir aber trotzdem. Und sowas Ähnliches wird ja wieder passieren. Also hier wird nicht morgen der MDR weg sein, aber wobei das vielleicht sogar wünschenswert, aber egal. Also ganz ehrlich, ich würde mich lieber dem NDR zuschlagen lassen oder von mir aus, also am liebsten dem WDR, aber das ist ja rein, dem RBB mag ich auch. RBB kann ich auch gut leiden. Ja, also zumindest die Radiosender. Weil die bezahlen ihren Podcaster noch.
Dann wäre das quasi so, dann hätte Sachsen-Anhalt kein Fernsehen, und dann würde man schwarz gucken bei den anderen, also die anderen bezahlen lassen dafür, dass man selber, so wie früher in der DDR, das größte Land der Schwarzgucker 40 Jahre lang, nicht ganz 40, am Anfang gab es kein Fernsehen, aber sozusagen die Rundfunkgebühr zahlen die anderen, also nein.
Naja, Sachsen-Anhalt wird die Rundfunkgebühr schon. Nur weil Ulrich Sieg-Hallmund aus dem Rundfunkstaatsvertrag aussteigt, heißt das ja nicht, dass wir keine Gebühren zahlen. Also da wird schon das Bundesverfassungsgericht sagen, Und das ist dem ja auch völlig egal. Der kann sich ja dann hinstellen und kann sagen, also das hat ja jetzt neulich von der Taz oder so, hat das jemand mal wieder sehr schön analysiert. Egal, was die hier machen, und die werden ja mit allem scheitern. Die werden ja wirklich mit allem scheitern, was sie vorhaben. Und Also es wird zu zwei Sachen führen. Punkt 1, sie können immer sagen, der war's. Und es wird ihrer Beliebtheit vermutlich keinen Abbruch tun, weil die sich noch mehr in ihrer Opferrolle suhlen. Die werden dieses Land ruinieren, die werden dafür sorgen, dass hier, dass wir haben ja hier relativ viel, gerade so im ländlichen Raum, relativ viel Immobilien, die so rumstehen und diese ganzen Nazis, die im Moment ganz Mecklenburg-Vorpommern verpesten, werden dann wahrscheinlich erstmal nach Sachsen-Anhalt kommen. Und machen wir uns nichts vor, wenn die einigermaßen komfortablem Abstand gewinnen und es reicht zu einer einigermaßen komfortablen parlamentarischen Mehrheit, dann werden die auch die 5 Jahre durchhalten, ist meine Vermutung. Aber dann wird Sachsen-Anhalt, ja, kannst du mit der Müllschippe aufkehren, wa?
Ja, du hast recht, also dann kann man sich zumindest nicht vorstellen, dass der, weil die Mehrheit dann zu wechseln müsste ja wieder mit, da müsste mit Mehrheit wieder jemand anders gewählt werden, also konstruktives, genau, Misstrauensvotum. Und das genügt ja dann nicht, wenn nur ein paar Abtrünnige einfach die eigene Partei verlassen und Fraktionen und da rumsitzen, dann kriegen ja die anderen, die Normalen davon noch lange nicht die Mehrheit, ja.
Naja, ich könnte mir dann aber schon vorstellen, dass die CDU sagt, kommt mal her. Und dann wird geguckt und dann wird geschangelt und dann wird, und Eva von Angern und, also die Fraktionschefin der Linken und Sven Schulze aus Heteborn, die werden natürlich schon dann gucken, dass sie sagen, okay, lass uns erstmal den Sigmund da wegmachen.
Ja, aber gut, Sebastian, jetzt hast du es wieder geschafft.
Ja, ich weiß. Entschuldigung, wir wollten nicht mal über den Rundfunkstaatsvertrag reden.
Nee, aber du hast recht, also diese Zerstörungswut, einfach wenn man sagt, wir haben die Mehrheit, und in manchen Gemeinderäten ist das ja auch schon der Fall und das ist ein reinstes Chaos, weil ja zum Beispiel Anfang des Jahres kam es in Velten, das ist in Brandenburg, dazu, dass also die Bürgermeisterin war parteilos oder ist parteilos, die also die Wahl gewonnen hatte, und im Stadtrat sitzen aber eine knappe Mehrheit aus, in dem Fall sogar AfD, dann irgend so ein örtlicher Pro-Irgendwas-Verein und die Heimat. Diese drei.
Also Pro-Irgendwas klingt ja auch nicht gerade linksradikal, um das jetzt mal vorsichtig, genau, zu formulieren.
Und die haben einfach gesagt, die Wahl ist nicht gültig. Einfach so, ja, weil sie gefällt, so Trump-mäßig, also keine Beweise. Die war auch nicht knapp, aber ungültig. Und da muss natürlich jetzt erstmal ein Gericht sagen, ja, also so einfach kann man, also es muss halt alles diesen Extra-Zirkus noch geben vor Gericht, um zu sagen, doch, die ist gültig und das könnt ihr nicht einfach so behaupten, selbst wenn ihr die Mehrheit habt. Aber das wissen die auch und sagen, ja, wir halten aber den Laden erstmal hier ein bisschen auf.
Ja, ja, natürlich. Und das ist ja auch, jetzt sage ich was ganz Böses, legitim. Natürlich ist es nicht legitim, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also die Mehrheit darf immer alles beschließen, aber es ist halt auf Kosten dessen der Körperschaft, die man regieren und eigentlich gut behandeln sollte, ja.
Na, nee, Alter, da hast du ja jetzt wieder keine Ahnung, Tillmann. Das grenzt ja schon wieder. Glaubst du, dass die Gefahr besteht, dass, wenn das jetzt wirklich diese Minderheitenbekämpfung kommt, dass die Intelligenten hier irgendwann gemobbt werden?
Oh, das werden sie schon sehr lang. Also da kann man ja endlos Beispiele aufzählen. Ich finde zum Beispiel, man wird oft für einen Idioten gehalten, wenn man eben von öffentlicher Stelle oder von irgendwelchen Leuten, die, von denen man was will, was ein sehr einfaches Anliegen hat, erzogen wird oder erstmal für einen Idioten gehalten wird. Also indem einem eine sehr einfache, aber falsche oder eine nicht ausreichende Antwort gegeben wird. Und dann wird man noch erzogen, ja, das muss eigentlich so sein. Also das für die Intelligenten sind sowieso diskriminiert.
Apropos, schauen wir mal, weil wir jetzt gerade, also ein paar bisschen was ist ja passiert. Gucken wir mal nach Strausberg. Das ist ja der Nabel der Welt, ja. Das liegt ja irgendwo im näheren Speckgürtel von Berlin. Mhm. Und da haben wir ja im März schon mal drüber gesprochen, dass da, also war was mit dem Bürgermeister, mit dem Lokal und mit Briefkästen.
Genau, also es gibt jetzt Neuigkeiten, aber auch wieder nicht. Also es gab diese, quasi das städtische Postfach war im Laden eines Kandidaten, der, was noch nicht schlimm ist, aber es kam dann raus, dass er in der Briefwahl deutlich besser abschnitt als in der Urnenwahl, also und zwar als einziger Kandidat deutlich mehr Prozentpunkte hatte. Und noch schlimmer war, die Rücklaufquote der Wahlbriefe war statt üblicherweise wie 90% sind, ungefähr nur 70%. Mhm. Und da kamen also beim ersten Wahlgang schon Zweifel auf, und dann hat der Landrat gesagt, ich stoppe den zweiten Wahlgang und erkläre den ersten für ungültig. Dann hat aber ein Gericht.
Da haben wir damals schon mal, da haben wir damals schon mal drüber geredet. Aber das Recht hat ein Landrat.
Nee, ja. hatte er nicht. Dann kam das Gericht und hat gesagt, nö, der erste Wahlgang, der ist so lange gültig, bis er, und das ist eben das typisch Deutsche, Wahlen können nur nachträglich für ungültig erklärt werden. Also das ist halt der Wahnsinn. Stell dir mal vor, da käme jetzt irgendwie, was weiß ich, also die Wahl läuft gerade und da ist jetzt ein Erdbeben und eine Stadt wird verschüttet und damit eben auch alle Wahllokale, alle Wahlurnen. Da könnte man sagen, okay, entweder ist sie ungültig.
Oder was ja ein ziemlich wahrscheinliches Szenario ist, ja, aber okay.
Also genau, also das Wahlrecht denkt halt vom Einzelfall her und dann kann man es ja wirklich machen. Es gab zum Beispiel schon mal Fälle, 1987 bei der Bundestagswahl ist in ein, zwei Wahllokalen, glaube ich, sind Urnen angezündet worden. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, mach das mal nächste Woche nochmal. Das fällt da nicht auf, aber es war tatsächlich eine Nachwahl. Nee, und aber die sagen, es ist uns egal, was passiert. Es ist auch egal, ob es mit Ansage passiert. Also da ist möglicherweise jemand nicht in den zweiten Wahlgang gekommen, der mit ganz wenigen Stimmen eben auf Platz 3 landete. Ganz wenig Stimmenunterschied. Aber das sollte ruhig in Ruhe hinterher alles den Rechtsweg einhalten. Und auch so ein Jahr, das ist dann, wie gesagt, auch so ein jahrelanger Zirkus. So, dann haben sie also gesagt, nein, die muss gültig sein. Und der zweite Wahlgang konnte dann nicht mehr, der wurde dann quasi um 2 Wochen verschoben. Also verschieben darf man Wahlen als Landrat, wenn es eben Gründe gibt. So, dann hat also die verbliebene Gegenkandidatin diese Wahl gewonnen mit 60%, also der andere hat immer noch 40 gekriegt, ist auch nicht schlecht, aber es war halt dieses Hin und Her, was wahrscheinlich manche auch frustriert hat. So, und dann hat die aber gesagt, ich werde auf keinen Fall ich nehme die Wahl zwar an, aber ich werde dann sofort zurücktreten. Und dann wurde erklärt, ja, du musst auch, also das Amt einer Amtsinhaberin wird ja irgendwann auch definitiv vakant, dann muss also die Nachfolgerin ran und dann tritt aber eine 4-wöchige Einspruchsfrist in Kraft. Dann konnten also, jeder Bürger konnte dann sagen, also ich bin aber gegen ihren Rücktritt und selbst die Stadtverordnetenversammlung hat einstimmig die Wahl für ungültig erklärt in dem Fall. Dann muss aber eine Einspruchsfrist kommen von 4 Wochen und die ist jetzt abgelaufen. Das heißt, jetzt startet die Frist von, ich glaube, 3 Monaten für eine neue Bürgermeisterwahl inklusive ersten, zweiten Wahlgang, inklusive dann dem Übergang mit der Einspruchsfrist dagegen. Also wenn man dann dieses Jahr noch eine echte Bürgermeisterin hat, und die tritt übrigens auch wieder an, hat natürlich auch gute Chancen durch ihre Art, weil sie sagt, das soll jetzt klar geregelt werden. Aber das ist halt die Folge von diesem, nein, wir machen unseren Stiefel, wir machen das so, dass es erstens natürlich eine Menge kostet, ja, genau gesagt 2 neue Wahlgänge, kostet ja eine Kleinigkeit. Und zweitens, das ist halt.
Wie viele Einwohner hat Strausberg?
Ja, ungefähr 30.000.
Naja, also schon amtlich. Ist schon amtlich. Ja, kannst du sagen 20.000 ja. Wahlberechtigte.
Aber da merkt man richtig, also die Realität ist oft unbeeindruckend für jemanden, der Justitia ist blind im positiven wie negativen Sinne. Also da können wir dann vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn es dazu kommt, aber naja, wahrscheinlich nicht, weil ich nehme an, die städtischen Postfächer werden dann woanders sein.
Aber ich gehe mal davon aus, dass in so einem Hotspot wie Strausberg, dass uns das schon irgendwie relevant auch interessiert. Ja, okay. Da war jetzt hier gerade, da es um Kuhkäfer geht, lass doch mal nach London gucken. Wie sieht's denn da aus? Kirstarmer!
Das könnte auch ein Sachsen-Anhalter sein, oder?
Ja, Kirstarmer, na pass auf. dem geht's ja wie Merz, der soll ja ausgetauscht werden.
Ja, aber der so ein bisschen echter als Merz. Also es gab ja letzten Monat so einen großen Aufschrei, es geht nicht mehr, und dann trat auch noch der Gesundheitsminister zurück, der also ein großer Konkurrent ist. Und dann war plötzlich wieder ein bisschen Ruhe. Warum? Weil es nämlich einen Konkurrenten gibt, Andy Burnham. Andy Burnham, ja, könnte auch.
Nee. Ja doch, Andy könnte auch ein Name aus
genau,
Sachsen.
Also
Andy, der Andy. Aber Burnham, warte mal.
Aus der Börde.
Warte mal, B-I-R-N-E-M, nee, so ein Name gibt es nicht. Andy Burnham. Ja, egal, erzähl weiter.
Und der ist sozusagen der Heilsbringer, Aber der hat ein Problem, der ist nicht Parlamentsmitglied. Der hat irgendwie, selbst als die Partei, oder der ist beim letzten Mal nicht angetreten.
Der ist Labour, ja?
Der ist Labour. Und irgendwie hat er jetzt rausgefunden, dass er der, also eben letztes Mal nicht angetreten, aber jetzt rausgefunden, dass er der Heilsbringer ist. Und das Problem ist ja, britischer Premierminister darf man ja nur werden, wenn man Parteivorsitzender ist. Und Parteivorsitzender darf man nur werden, wenn man im Parlament sitzt. Minister üblicherweise sitzen auch im Parlament, müssen also es aber immer, nicht zwingend.
Das ist ja krass. Also ich wusste, dass man sozusagen immer der dass man immer der oberste Chef der entsprechenden Partei sein muss, um Prime Minister werden zu können. Aber man muss, um überhaupt vor, also auch im Parlament, ja, wow, krass.
Nee, also es gibt natürlich Kleinparteien, die nicht im Parlament sitzen, da nicht. Aber Fraktions- und Parteivorsitz ist bei diesen Parlamentsfraktionen immer dasselbe. Beziehungsweise es gibt natürlich dann einen Matthias Mirsch, der sozusagen dann die Amtsgeschäfte eines Fraktionschefs.
Den amtlichen Furzwegschnüffler.
Ja, das heißt Chief Whip, also Chef-Einpeitscher. Ja, ja. Ja, ja, ich finde, Whip klar. Ist auch so ein schönes Whip, zack, ja. Wieder Peitsche. Der ist nicht im Parlament. Was macht man in so einem Fall? Es ist ja nicht so wie in Deutschland, wo man auf der Landesliste entweder draufsteht oder nicht und dann auch keine Chance hätte, ins Parlament zu kommen in der Zwischenzeit, wenn man da nicht draufsteht. Es sei denn, man ist in Sachsen-Anhalt, da war ja bei der Ministerpräsidentenwahl neulich, gab es ja im MDR, im Off-Kommentar hieß es, da ist ja ein SPD-Abgeordneter gestorben, aber die SPD hat es in kurzer Zeit geschafft, einen neuen zu finden, der diesen Platz jetzt einnimmt.
Da wo ich auch so dachte, Journalismus 1A.
Ja, so war es also nicht. Naja, und dieser Typ tritt eben nächste Woche Donnerstag bei einer Nachwahl an. Es gab nämlich einen ungefähr in der Heimatgegend Birmingham, also der tritt tatsächlich nicht irgendwo an, sondern bei sich so in der Gegend. Also nicht in seinem, sondern im Nachbarwahlkreis, wo jemand anders von Labour war und der hatte aber so ein paar Probleme mit Sexvorwürfen im weitesten Sinne. Also man muss sagen, gemessen an dem, was im britischen Parlament üblich ist, da durchaus Pillepalle, also nicht zwingend ein Rücktrittsgrund, aber dann hieß es, ach, Win-Win, du gehst, triggerst eine Nachwahl und dann tritt unser Heilsbringer hier an. Und das ist in Großbritannien, also Nachwahlen gibt es ja immer wieder, aber dieser Zweck, dass jemand wirklich mehr oder weniger genötigt wird, rauszugehen, das gab es vor 60 Jahren zuletzt, da gab es also bei der Labour-Regierung gab es einen Außenminister, der auch, der es nicht ins Parlament geschafft hatte, aber trotzdem Außenminister wurde und dann hieß es, nein, das richten wir dir jetzt noch ein, aber das ist dann wirklich gescheitert, dann ist die Gegenpartei gewählt worden.
Das heißt aber, not all Labour, but always Labour.
Wie?
Hä? Kennst du den Spruch nicht? Es sind nicht alle Männer, aber alles Männer. Das sagt er jetzt gerade im Zuge dieser Debatte. Also, und es war jetzt schon wieder Labour, wenn du sagst, das ist...
Ja, nee, aber damals hat man den Vorgänger nicht zurücktreten lassen, sondern den hat man einfach, also quasi den, der weg sollte, hat man ins Oberhaus abgeschoben, also zum Baron gemacht.
Oh Gott, das ist ja widerlich.
Ja, also es geht immer, man kann, also in Großbritannien kann man Leute auf viel edlere Weise loswerden als in Deutschland oder in Brüssel oder so, sondern da wird man einfach Baron und ich meine, der hatte ein tolles Leben. Übrigens, der abgelehnte Außenminister wurde dann ein paar Jahre später natürlich ebenfalls Baron für die großen Verdienste. So, also das ist üblich und da muss man jetzt schauen. Labour ist da in der Gegend immer recht beliebt, aber es ist natürlich ein unbeliebter Zeitpunkt, ja, wo sie selbst in Wales bei der letzten Lokalwahl, und Wales ist wirklich das, was für die SPD eigentlich gar nichts mehr ist. Also Wales ist seit da sich die Kontinentalplatten zusammengeschoben haben, ist Labour da, glaube ich, im Vorteil. Also, und jetzt zum ersten Mal haben die walisischen Nationalisten Platz 1 gehabt bei der Lokalwahl. Also das ist schon bemerkenswert. Und deswegen weiß man nicht, ob dieser Plan aufgeht. Aber andererseits wollen ja viele Leute genau Keir Starmer weghaben und wählen vielleicht den.
Ja, jetzt kommen wir mal kurz zur politischen Analyse. Wie siehst denn du das? Ist es gut, dass der dann weg ist? Ist der andere besser? Oder er ist ja auch schon ziemlich glücklos agierend, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Aber das impliziert ja immer, dass der Nachfolger automatisch besser wird. Das ist ja die Probleme, die da sind. Also Weltwirtschaft und Infrastruktur und so weiter. Also Probleme, die der gar nicht verschuldet hat. In jedem vergleichbaren Land gibt es ja zurzeit ähnliche Probleme. Also es gibt Überalterung der Gesellschaft, damit einhergehend einen schlechten Arbeitsmarkt, wo es zwar Arbeitslosigkeit gibt, aber viele freie Stellen sind, also vollkommen paradox. Dann gibt es natürlich den kompletten weltwirtschaftlichen Absprung durch den Krieg und durch die Kriege, die davor waren und so weiter. Also es ist ja nicht weg. Und Labour hat den Vorteil, dass es keine Koalition gibt. Also da muss er zumindest nicht mit jemand anderem sich rumschlagen, aber die eigenen Leute sind schlimm genug. Und also da würde ich drauf wetten, dass der Nachfolger in kürzester Zeit genauso unbeliebt ist wie er. Also das bringt überhaupt nichts.
Naja, also der Vorteil, oder sagen wir mal so, die Alleinregierung der CSU hieß ja auch nicht unbedingt, dass da immer Ruhe in Bayern war. Da war halt die Opposition dann Innerpartei. Deswegen, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte mich nochmal revidieren. Wenn der Vorsprung ziemlich komfortabel von der AfD sein sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eher kracht. Wenn es ganz knapp ist, wenn die zum Beispiel nur mit einer Stimme Mehrheit, dann werden die den Laden irgendwie zusammenhalten. Wobei, auch nochmal, das habe ich letzte und vorletzte Woche auch schon gesagt, Der Bundesverband der AfD ist ja selber nicht so glücklich, weil das ausgerechnet der erste Wahlsieg mit den größten Plinsen innerhalb des Bundesverbandes der AfD passieren wird. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich noch habe. Aber auch darüber wollen wir nicht diskutieren.
Ich habe jetzt zum ersten Mal seit langem wieder das schöne Wort Plinse gehört.
Echt? Habe ich hier das noch nicht darüber gesprochen?
Nee, das sollten wir tatsächlich öfter. Es gibt ja auch öfter Anlass dafür, so jemanden so
Nein,
zu bezeichnen.
Nein, es ist kein Schatz. Dann muss ich das vielleicht noch ganz kurz. Dass ich eine Journalistin kenne, die bei diesem großen AfD-Landesparteitag in der Hyperschale vor 3 Wochen war, hatte ich das erzählt?
Nee.
Gut. Und die hat erzählt, die kommt da rein. So, und das Erste, was Oliver Kirchner, ja, also der Co-Vorsitzende der AfD hier in Sachsen-Anhalt, das Erste, was Oliver Kirchner sagt, dass er das eine Unverschämtheit findet, wieso hier Änderungsanträge zum Regierungsprogramm gestellt werden. Der Hans Thomas hat sich so eine Mühe gegeben, das zu schreiben. Kein Scherz, Originalzitat. Der Hans Thomas, der hat hier nächtelang gesessen, um das zu schreiben. Der hat das im Prinzip, Hans Thomas Tischner hat dieses Ding im Alleingang geschrieben.
Der hat sich wahrscheinlich in guter Tradition in Landsberg eingemietet.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und einfach ein paar Monate lang.
In die gleiche Zelle?
Ja.
Die gibt es ja wahrscheinlich noch.
Die gibt es bestimmt noch.
Ist ja deutsche Justiz. Ja. So, und dann hat er sich darüber beschwert, wie es denn bitte sein kann, dass hier Änderungsanträge kommen. Und das zeigt doch mal, wes Geistes Kind die sind. Da macht man noch ein Parteit. Also jetzt, wenn sie es bloß abnicken wollen, dann was?
Stell dir mal vor, der ist dann irgendwann Landtagspräsident der Kirchner und sagt dann, also was erlauben Sie sich eigentlich, hier einen Antrag zu stellen?
Ja, genau, ja, genau. Stimmt, ach ja, stimmt, der Kirchner könnte ja allein, stimmt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Landtagspräsident wird. Ach, es werden tolle Zeiten,
Hauptsache, er singt nicht.
Oh, so schlecht war es gar nicht. Also ganz ehrlich, also wenn dafür, dass er aus der Politik rausgeht, würde ich mir jeden Tag ein Lied von dem anhören. Geil, wirklich. So schlecht war das gar nicht.
Besser als Söder ist er ja allemal. Naja,
das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nein, entschuldige bitte. Und in dem gleichen ist dann im Prinzip, haben die sich unterhalten und es ist ein offenes Geheimnis, dass der Bundesverband der AfD, also die Bundesspitze, also außer Tino Chrupalla, der begreift ja nichts. Aber also Höcke, Weidel, diese ganzen Konsorten sind sehr unglücklich darüber, dass ausgerechnet der Landesverband Sachsen-Anhalt derjenige sein könnte, der die erste AfD-Regierung stellt, weil selbst, also dieser Landesverband ist innerhalb der AfD einer der dümmsten. Also gerade auch was die Führung betrifft, sind die nicht, und die werden es garantiert verkacken. Und das ist die große Befürchtung, die haben. Wenn Thüringen wäre denen wesentlich lieber, selbst MacPom, dieser Live-Erik Holm da in MacPom, ist zwar auch ein strammer Nazi, aber da ist noch so ein bisschen so, während wir wirklich die größten Plinsen, die du dir vorstellen kannst, innerhalb der AfD sitzen im Landesverband Sachsen-Anhalt. Und ich habe mich mit Ulrich Siegmund schon unterhalten, ich habe mich auch mit Oliver Kirchner unterhalten, die sind jetzt nicht blöd, wirklich nicht. Aber ich glaube, dass auch, aber eben gerade auch Leute wie Hans-Thomas Tilschneider oder was da so in der Landtagsfraktion rumeitert, ist wirklich so, wo die alle, die haben keine Leute. Die haben keine vernünftigen Leute. Da strahlen Sieg und Oliver Kirchner also oben noch heraus.
Das würde schon auch passieren. Es passiert ja bei anderen Parteien auch, dass man sagt, so, wir haben jetzt die Wahl gewonnen und jetzt seid ihr aus den anderen Bundesländern gern eingeladen, hier auch mal Minister zu sein. Also die werden sich nicht nur aus sich selber oder ihren Omas und Schwippschwägern, die neben ihnen im Büro sitzen, bedienen, sondern da werden auch...
Ja, aber gerade bei einer Partei wie der AfD könnte ich mir vorstellen, dass die das nicht einfach mit sich machen lassen.
Ach so. Du meinst, das also wollen die alles selber besetzen, ja?
Das wollen die schon sein. Also, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird, ist, glaube ich, relativ unstrittig. Und Hans-Thomas Tillschneider wird vermutlich Intelligenzminister werden. Aber, so, also, die werden, das ist, die haben ja hier auch so illustre Figuren. Mhm. Die ja auch, und die sagen doch nicht, ich gehe da hier nicht als Hinterbänkler in den Landtag zurück, während hier Björn Höcke Innenminister wird. Mhm. Ich glaube nicht, also Björn Höcke wird hier nicht Innenminister werden, aber du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja, schwierig. Lass mal nach Peru gucken, da ist auch witzig.
Das ist auch witzig. Also Peru gab es jetzt die Stichwahl zum Präsidenten und die ist so knapp, dass man noch kein Ergebnis hat. Also das ist...
Zum wievielten Mal?
Tatsächlich ist das jetzt schon zum vierten Mal in Folge so gewesen, dass die, der Unterschied ist jetzt gerade die letzte Auszählung oder was sozusagen die Medien berichten, ist, dass 3% der Stimmen noch fehlen und man liegt jetzt bei 50,07% zu 49,93%. Und das ist tatsächlich noch knapper als sonst, weil die letzte Wahl ging mit, vor 5 Jahren ging mit 49,87% aus und die vorletzte mit 49,88%. Also, und die 2011, also vor 15 Jahren, hatte der Kandidat komfortabel beziehungsweise sozusagen, es geht ja immer die Differenz zu 100, also mit 51,4% gewonnen.
Also die peruanische Presse redet hier von einem Erdrutschsieg.
Erdrutschsieg, ja. Und also es ist interessant, weil die eine, die immer die Leidtragende war, also es ist nicht Zufall, dass immer die verliert, das ist Keiko Fujimori, also die Tochter des letzten Präsidenten, eines der Präsidenten, die dann auch in den Knast kam. Die ist halt konservativ bzw. nationalistisch und gewonnen haben in den letzten 15 Jahren immer die jeweils linken Gegenkandidaten. Aber im Parlament gab es immer Impeachments und so weiter und also meistens haben die Fujimori und ihre Verbündeten die Mehrheit und jagen dann immer alle raus, die gerade im Amt sind. Also das ist eine richtige Polonaise. Ich würde niemandem empfehlen, werdet peruanischer Präsident, weil da wird man vielleicht nur ein Jahr im Amt sein, hat dann alle Freuden des Amtes und dann kommt man in den Knast. Also das ist wirklich keine schöne. Aber jetzt, sie hat noch Hoffnung, weil noch die Auslandsstimmen ausgezählt werden und da könnte es sein, dass sie leicht im Vorteil ist.
Dann wird es noch knapper.
Dann wird es noch knapper. Ja, also die ist wirklich so eine Art Glaskleber der peruanischen Politik, immer ganz knapp. Oder
ist die dann auch immer ihren eigenen Hut auf?
Ja, so. Oder McMoney sagt, da gibt es ja die eine Geschichte, wo Dagobert und McMoney sagt, ihre Vermögen vergleichen und nach einer sehr langen Debatte stellt sich raus, sie haben nur noch eine Bindfadensammlung jeweils in ihrer Jackentasche, so aufgerollte Bindfäden oder nicht Jackentasche, sondern in einem eigenen Zimmer, also das sind 2-3 Meter große Bindfäden, Knäuel, die sie also gefunden und aneinander geknüpft haben und das muss jetzt um die Welt abgerollt werden. Am Schluss gewinnt Dagobert mit der Länge des Fadens, an dem sein Glückszehner befestigt ist. Weil der
war aber schon mitgerechnet.
Der hatte
ja
den vergessen. Der hatte den nicht auf dem Knäuel drauf und das war der einzige Besitz, der nicht von den beiden schon ins Feld geführt worden war. Also dieser eine Faden. Jetzt habe ich es gespoilert, aber die Geschichte ist lesenswert, weil sie um die Welt gehen und diesen Faden abrollen.
Aber McMoney sagt, heißt ja, das ist nicht lustiges Taschenbuch, ne?
Nee, das ist ein Barks-Comic, also ein ganz klassischer.
Okay.
Die Geschichte heißt der zweitreichste Mann der Welt. Also jedenfalls das und das, so, das ist eben Keiko Fujimori, die also immer ganz knapp auf Platz 2 landet. Und ich weiß nicht genau, wen ich da wählen würde, aber wenn man auf beide drauf, also einen Sack steckt, beide draufhauen, hat man immer recht, ist wohl das die korrekteste politische Analyse dieser politischen Gesellschaft dort. Deswegen ist es mir eigentlich sogar egal.
Okay. Da wir diese kranke Folge jetzt auch langsam mal zum Ende kriegen müssen, dann lassen wir uns mal mit in die krankeste Stadt der Welt gucken. Mit den krankesten Einwohnern gehen wir nach Berlin.
Ja, in Berlin gibt es eine Posse, mal wieder, um den...
Wollte ich gerade sagen, du kannst jeden Satz so anfangen.
Ja, erstens mal haben wir jetzt aus Stuttgart wieder gelernt, der Bahnhof wird 2031 eröffnet. Die haben sich nämlich gesagt, wir eröffnen dann erst, wenn in Berlin am Hauptbahnhof alle Rolltreppen wieder gehen. Da wollen wir aber in dieser Folge nicht drüber reden, sondern es geht um den Platz der Märzrevolution. Den kennst du, Sebastian? Höchstwahrscheinlich nicht.
Nennt sich Konrad-Adenauer-Haus.
Ja. So könnte man immer auch. Nein, es gibt, also, es gibt diesen Platz offiziell.
Ich vermute, es geht um die Märzrevolution 1848.
Genau. Und es gab also 1998 zu diesem 150. Jubiläum, gab es den Plan, diesen einen Platz so zu nennen. Man hatte im Kopf das gegenüber des Pariser Platzes, also auf der Tiergartenseite des Brandenburger Tors. Der hieß nämlich sehr fantasievoll bis dahin Platz vor dem Brandenburger Tor. War natürlich bis zur Wiedervereinigung vollkommen uninteressant. Weil
für
genau
mich als Ossi ist aber der Platz hinterm Brandenburger Tor, aber nicht nur am Rande.
Genau, war relativ uninteressant, weil genau da ja die Mauer verlief und da überhaupt kein Platz war. Also und dann hat man gesagt, hat also manche Berliner Lokalpolitiker haben gesagt, ah, das wollen wir vielleicht nicht so nennen, weil wir wollen den vielleicht irgendwann Helmut-Kohl-Platz nennen. Damals gab es die Spendenaffäre noch nicht. Und wenn stirbt, wenn der sich mal überfressen hat, dann soll das jetzt plötzlich Helmut-Kohl, deswegen nicht. Und dann haben sie sich einen Platz ausgedacht, in so einem Bermuda-Dreieck zwischen Neuer Wache, Gorki-Theater und Humboldt-Universität. Also das ist so, da wo ein paar Bäume rumstehen. Und es ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil im
Gorki... Ist aber unter den Linden, oder?
Also ja, da irgendwie, genau. Aber ein bisschen weiter, also nicht an der Straße, sondern irgendwie im... So, wo man hinlatschen muss, ja.
Mhm.
Und das ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil das Gorki-Theater... Der Standort der, oder damals Singakademie, der Standort der Berliner, also nee, der preußischen Nationalversammlung war. Die deutsche war ja in Frankfurt und die Länder hatten ja auch, fast alle Länder hatten ja dann gewählte Parlamente, unter anderem Preußen in diesem Gebäude, also es wäre nicht falsch. Also dieser Platz wurde dann auch benannt, weil der Platz vor dem Brandenburger Tor heißt jetzt Platz des 18. März. Das war dann der Kompromiss. Warum? Weil der 18. März sowohl für die Märzrevolution steht, als auch für die erste freie Volkskammerwahl. Und, also das wichtigste Datum 2012, für die Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten, der seine Siegesrede mit dem Satz begann, was für ein schöner Sonntag. In Anspielung darauf, dass die Volkskammerwahl auch an einem Sonntag war und natürlich das nur eine Vorgeschichte zu seiner Herrlichkeit war. Naja, und
natürlich, wir haben gewusst, dass die gesamte deutsche Geschichte letztendlich auf Joachim Gauck zugelaufen ist. Und seit er nicht mehr Bundespräsident ist, ist dir das schon mal aufgefallen, geht es Deutschland wieder scheiße.
Ja, können wir den Laden eigentlich dicht machen, ja.
Genau.
Naja, und dieser Platz der Märzrevolution, der wurde also beschlossen von der damaligen Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung und wurde dann auch im Amtsblatt veröffentlicht und auch in, also bei Google, wenn man den sucht, dann gibt's den. Dann findet man diesen Platz der Märzrevolution genau da. Und auch bei, also auch in amtlichen Veröffentlichungen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Stadtkarten zu machen für die Wahlkreiseinteilung. Da steht es auch dann mit drin. Da wohnt dann keiner, aber das ist natürlich Teil des Stadtplans. So, und dann, es gibt aber kein Schild, weil ein Schild wurde in Auftrag gegeben von einer Kunstschlosserei und die ging dann in Konkurs und die Schilder sind in die Konkursmasse eingegangen. Also zwei Schilder sollten da stehen und die wurden beide eben, die sind jetzt in irgendwelchen Szene-Cafés in Berlin. Ich weiß es nicht genau. Also die sind weg und jetzt sind also seit 1998 da keine Schilder aufgestellt worden. Und ein Berliner Geschichtsverein hat da mal angefragt, was ist denn da jetzt? Und dann sagte das Bezirksamt, nein, und das ist auch nicht mehr nötig, den Platz zu benennen, weil es ihn nicht gibt. Also die sagen einfach, es ist kein Platz. Also im eigentlichen Sinne, weil keiner den als Platz wahrnimmt, weil er nicht, weil da nichts sozusagen Identitätsstiftendes hingestellt wird. Unter anderem, weil er kein Schild hingestellt hat. Deswegen ist es kein Platz. Und deswegen braucht man ihn auch nicht zu benennen. Also sie setzen sich einfach über diesen Beschluss hinweg und tun so, als wäre es damit dann erledigt.
Naja, jetzt wissen wir aber, was die Lösung ist.
Ja.
Das Ding heißt ab nächste Woche Helmut Kohlplatz und damit ist das erledigt.
Theoretisch, es gibt ja noch keinen, da müsste man einfach den da hinsetzen. Ja, also das nur dazu, aber ehrlich gesagt, wer einmal in seinem Leben am größten Platz Berlins war, am Alexanderplatz, der übrigens nach einem russischen Zaren benannt ist, nur mal so, by the way, man könnte den auch, ja, da wäre mir Helmut Kohl auch lieber. Also da muss man wirklich sagen, da könnte man auch mal drüber gehen.
Aber entschuldige bitte, wenn du den Alexanderplatz in Helmut Kohlplatz umnennst, ja, das ist ja der Alex. Was ist das denn, der Helle?
Der Helle. Ja, aber ehrlich gesagt, wäre zumindest den körperlichen Ausmaßen Helmut Kohls am angemessensten, weil es der größte und unübersichtlichste und auch, also keiner weiß, wie weit der geht. Geht der bis zum Rathaus oder geht er noch weiter? Geht der bis zum Turm oder geht der auf der anderen Seite bis zum Saturn? Ja, also zum Laden meine ich jetzt. haben wir wieder Werbung gemacht. Wenn es heißt, der Platz, der existiert nicht, weil er keine Abgrenzung hat, weil er, ja, dann müsste man den Platz auch da die alle Schilder wegnehmen. Also es ist Blödsinn und mal wieder, die wollen es einfach nicht und der Geschichtsverein sagt ja, doch, es gibt Gründe, warum wir uns hier in Berlin an dieses Ereignis erinnern sollten. Und es gibt übrigens auch im Volkspark Friedrichshain ein tolles, aus dem privaten Verein hervorgegangenes kleines Museum an diesem Friedhof der Märzgefallenen. Und das ist wirklich eine interessante Geschichtsepisode. Und naja, also da könnte man sich mal wieder aufregen, weil das halt, ja.
Du tust es auch, also ja, okay. Insofern.
Aber die. Die größte Aufregung, finde ich, hat Niedersachsen in dieser Woche verdient. Warum?
Oh, das ist schon, das jetzt im Gegensatz zu dem Satz davor, ist das ein Satz, der sich eigentlich ausschließt. Aufregung in Niedersachsen heißt, dass ein Stück Kanniszucker runterfällt. Egal, erzähl weiter.
Ja, nee, also es ist etwas mehr passiert, denn 10 Millionen Euro sind jetzt weg, aber eine Werbekampagne ist da. Und die Werbekampagne heißt, das ist groß.
Okay, wow. Das ist auch was ich mit Niedersachsen nicht in Verbindung bringe, aber weiter?
Na, nicht weiter. Es gibt eine Handvoll Plakate, gar nicht besonders viele.
Es gibt eine Werbeaktion für das Land Niedersachsen, so wie wir früher hatten. Wir stehen früher auf. Heute ist es ja Hashtag Moderndenken, wo ich so denke, ernsthaft, für Sachsen-Anhalt. Und in Niedersachsen hat jetzt den Slogan, das ist groß.
Ja.
Aber das ist ja schon mal faktisch falsch.
Naja, es ist ja das zweitgrößte Flächenland Deutschlands und das, da haben sie sich gesagt, oh, das ist groß. Also, man kann ja...
Ja eben, es ist das zweitgrößte. Hannover ist nicht die größte Landeshauptstadt, Niedersachsen ist nicht das größte Flächenland. Und wenn du die Fläche von Niedersachsen dir anguckst, Niedersachsen gibt es nicht mal große Felder oder so. Die größten Felder gibt es nach wie vor in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Niedersachsen ungefähr den gleichen Umriss hat wie Afrika? Und Afrika ist wirklich groß.
Ja, das ist richtig, aber findest du ja.
Naja, so rechts, ja, so doppelt so groß,
ja,
wie links.
Ja, könnte man. Egal. Ja, und da gibt es jetzt bestimmt lustige Plakate, oder? Drei
Plakate, also ein Babyschnuller, ein Windrad und ein Traktor.
Ja gut, also, wirklich, da muss ich sagen, das trifft sich relativ präzise.
Ja, aber man muss doch immer auch sagen, ja, dir ist Kandiszucker eingefallen. Das ist doch zum Beispiel ein schönes
ja, aber das
Foto
trifft ja nur. Ja, aber das trifft ja zum Beispiel nur so oben auf den nördlichen Bereich zu. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Göttingen, können die mit Kandiszucker jetzt auch nichts mehr anfangen.
Da sind die Brüder Grimm gewesen und so weiter. Also da hat man schon auch andere. Also Niedersachsen ist ein tolles Land, muss ich jetzt ganz unironisch sagen. Das ist wirklich ein schönes Land. Überall.
Wenn man auf Ruhe und Frieden steht, ja.
Ja. Und weißt du, wer am meisten auf Ruhe und Frieden steht? Das ist nur ein kleiner Exkurs jetzt. Und zwar der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Munster an der Oertze, beziehungsweise der Wahlkreis Soltau. Warum? Also es soll ja eine, und das ist ja auch nötig, eine neue Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg entstehen. Weil die alte, ja, zusammen mit den Regionalzügen da rumzuckelt und immer zu spät kommt. Und die soll halt eine, also wenn man sich das auf der Karte anguckt, die normale bisherige Bahnstrecke ist auch so eckig. Also wirklich, die fährt eine große Kurve, einen langen Umweg. Wenn man das jetzt also direkt bauen würde, mitten durch die Heide, dann würde es durch diesen Wahlkreis durchführen. Und da sagt der örtliche Bundesabgeordnete, not in my Wahlkreis, weil ich habe ja nichts.
In dem Wortlaut, ne?
Genau, ich habe ja nichts davon, weil es ein ICE ist. Der hält ja nicht in Munster an der Oertze. So, und wenn ich das Wort jetzt sage, dann wird dir der Name vielleicht einfallen. Wie heißt der? Ein relativ prominenter, vielleicht sogar der prominenteste SPDler, den es zurzeit gibt.
Lars Klingbeil.
Ja, genau. Der für das Infrastruktursondervermögen zuständig ist, der sagt, ja, ich gebe das gern woanders aus, nur bei mir soll diese beschissene Deutsche Bahn nicht fahren. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, das nur nebenbei. Also Ruhe ist da wirklich viel. Ja, wie gesagt, oder auch die größte Bundeswehrkaserne Deutschlands. Ja, wie gesagt.
Munster,
ja,
natürlich. Ja. Also viele meiner Klassenkameraden waren ja in Munster.
Ja,
Daher kenne ich das, das zum das Beispiel. Das sollte man eigentlich nicht.
Jeder männliche Deutsche über 40 kann das zumindest kennen oder hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, es zu kennen als andere Personen. So. Ich kenne es deswegen, weil da meine Tante gelebt hat und ich da auch sehr gerne war. Das ist eine schöne Stadt. Da habe ich mir die Bundeswehr nicht so genau angeguckt. Naja, so, also das. Und dann fällt einem aber ein, das ist groß. Ja, das muss man.
Ja, ja, natürlich.
Also man kann ja über Länderslogans denken, wie man will, weil man denkt, da wohnen ja sowieso Leute. Und die, die kommen, ob die jetzt wegen des Slogans kommen oder nicht, oder weil da vielleicht einfach eine gute Universität ist oder ein guter Arbeitsplatz, oder weil da die Familie hier sein soll, was auch immer. Das hat vielleicht, das sind vielleicht stärkere Gründe als eine Kampagne für 10 Millionen Euro, aber die schwäbische Kampagne hat ja 21 Millionen gekostet, The Land.
Also dann sind wir ja am Rand.
Ja, aber The Land ist intelligenter, ja?
Natürlich ist das
da reden mehr Leute, also beziehungsweise reden tun immer alle. Wir tun es ja jetzt auch. Das ist immer ein Hauptzweck der Rede, der Werbung. Insofern, da ist schon mal Check, also das hat die Agentur erreicht, mit das ist groß, dass es auch viele bescheuert finden. Das wird man nicht verhindern und das will man auch. Man will, dass sich Leute daran aufregen. Aber ehrlich gesagt, wie soll man denn, das muss ja jetzt ein paar Jahre vorhalten. Wie soll man denn jetzt ein paar Jahre mit diesem absoluten Nullsatz da durchkommen? Also da muss man wirklich sagen, ja, aber ja.
So ist es halt. Wir müssen nur eine Woche durchhalten, respektive eine Woche und einen Tag. Nächste Woche hören wir uns wieder am Donnerstag, weil ich habe, also du hast morgen was vor, ich habe morgen Premiere. Darum starten wir heute schon am Mittwoch, falls ihr euch wundert, liebe
ja.
Hörenden.
Ja, übrigens, Woche, wie läuft es denn, die Vorbereitung? Frag nicht. Ja.
Frag nicht. Ja. Nee, alles gut. Du wirst es dir ja vielleicht mal angucken.
Ja,
weil,
dann wünsche ich dir viel Erfolg.
Weil wir uns ja immer regelmäßig bei unserem Programm besuchen, also du bei meinen. Ich komme irgendwie nicht nach Berlin. Ja. Egal.
Und ich werde jetzt das tun, was Donald Trump neulich auch getan hat.
Übrigens, Wilhelm Busch, auch Niedersachse. Max und Moritz, also ja dieses Jahr spielen, auch Märchen aus der niedersächsischen Provinz, die wir jetzt 2026 nach Sachsen-Anhalt gemacht haben. Wobei, man muss nichts vor, Sachsen-Anhalt ist die größte niedersächsische Provinz. Aber das nur am Rande. Was wolltest du sagen über Donald Trump?
Ich mache jetzt das, was Donald Trump diese Woche gemacht hat. Ich werde das Mikrofon nehmen, es beiläufig auf den Boden fallen lassen und dann zertreten. Guckt euch mal das Video an, das ist wirklich ulkig. Wie einfach, der merkt, der tut so, als würde es so ein kleines zum Anstecken.
Ja, ja.
Er lässt
ach,
es
bei
erst
dem
fallen.
Interview, ja, stimmt.
Und dann tritt er noch so beim Weggehen, er geht dann ja vorzeitig weg und dann eigentlich, als ob es nicht, man hat ja was unterm Schuh, irgendwas, aber
es ist so unangenehm, es ist so unangenehm.
Die Art, auch diese, das ist fast wie Stromberg, sozusagen, Stromberg plus X, Stromberg mit Hamburgern, so kann man sagen. Also Fremdscham hoch 3 und das mache ich jetzt. Und nächste Woche habe ich ein neues. Gut, lieber Sebastian, dann, bis dann und viel Erfolg. Tschüss.
Danke, tschüss. Ach scheiße, ich habe mich bedankt. Man darf sich nicht bedanken. Ich nehme das Danke zurück. Bis dann. Ciao.